Engel preisen Gott in der Karstadt, Kaufhaus, Supermarkt, überall, oh du fröhliche, stille Nacht und so weiter. Normalerweise wird Christus gar nicht mehr so gepredigt in den Kirchen, aber die Engel tun das. In Karstadt, im Laden, überall hörst du die Weihnachtsmusik. Ehre sei Gott in der Höhe, Halleluja und Hosianna. Gott wird gepriesen. Unbewusst, ungewollt. Gott hat es so fertig gebracht, dass die ganze Welt Gott lobt und preist. Und weißt du, wir schreiben 2012 nach Christus. Nach Christus, nicht nach Mohammed, nicht nach Buddha, nicht nach Marx, nach Christus. Und du siehst, ob man glaubt an Gott oder nicht glaubt, jeder, der einen Vertrag schreibt, muss das akzeptieren, 2012 AD, nach Christus, nach der Zeitrechnung. So, heute möchte ich euch einladen zu dem Thema, liebt Gott alle Menschen? Eine provokative Botschaft, liebt Gott alle Menschen? Was ist mit den Unsympathischen? Was ist mit den Bösen? Was ist mit den Ungerechten? Was ist mit den Frevlern? Was ist mit den Atheisten? So, wir wollen uns Gedanken machen. Aber zuerst einmal, ich lade euch ein für morgen. Morgen 16 Uhr, Gemeindeweihnachtsfeier. Und ich lade euch ein, bringt was mit und kommt selber mit einem fröhlichen Herzen. Oh, du Fröhliche. Ja, Christen feiern fröhliche Feste, keine Trauerfeste. Die schlagen sich, als ich in Pakistan war, kam ich gerade in eine Zeit, als die Moslems ihre Trauerfest hatten, die schlugen sich, die regten sich auf, warum haben wir nicht aufgepasst und warum ist das passiert, dass der Nachfolger Mohammeds getötet wurde, warum haben wir nicht besser gesorgt. Also man macht sich Vorwürfe, Traurigkeit. Wir haben Hoffnung, wir haben Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Also, herzlich eingeladen zu der Weihnachtsfeier. Dann am Freitag geht es gleich weiter. Komm und du wirst sehen. Du wirst nicht nur hören, sondern du wirst sehen. Also, komm und du wirst sehen. Dann am Samstag, 19 Uhr, du kannst befreit werden. Also, jeder kann befreit werden. Keiner muss im Gefängnis sitzen. Seelische, geistige Gefängnisse, die sind schlimmer als die harten, aus Stein gebauten Gefängnisse. Die Gefängnisse, also, wo man sich selber festlegt, sich gefangen nimmt, ich kann nicht, ich und so weiter. Christus will dich befreien, komm und höre die Botschaft der Befreiung und dann am Sonntag, Gott erfüllt, was er verspricht. Wir haben so viele Verheißungen, die auf Jesus hin projiziert sind und wir haben hunderte von Verheißungen, die auf die Endzeit projiziert sind. Jesus wird bald wiederkommen für die Gemeinde, für die Erlösten. Diese Verheißungen erfüllen sich auch, wenn wir die Zeichen der Zeit sehen, die Umwälzungen im Nahen Osten, alles, was dort passiert mit Syrien, mit Ägypten, mit Israel und all den anderen Dingen. Das sind Zeichen. Hier bei uns wirtschaftliche Krisen und die Krisen sind noch nicht vorbei, die fangen erst an. Und es wird ein Volk gegen das andere sich erheben und dann wird das Ende kommen. Und zuerst wird das Evangelium noch der ganzen Welt gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Also wir sind in der Endzeit, der Herr kommt bald. So, herzlich eingeladen. Dann möchte ich nur hinweisen noch, am 31. Dezember haben wir Taufe. Nicht nur Silvesterfeier und nicht nur Lob und Dank Gottesdienst. Also vorher, wir fangen um 8 Uhr an und geht's bis, 1 Uhr, 2 Uhr nachts. Also es wird schon sehr spät, trink Kaffee, sei stark, schlaf vor, ist Silvester. Also als ich nicht Christ war, weißt du, ich habe ganze Nächte durchgefeiert. Dann bin ich nach Hause gefahren und umgezogen, geduscht oder gewaschen und dann gleich ins Geschäft wieder. Dann natürlich war man blau, aber trotzdem. Okay, warum sollen Christen nicht das Leben genießen, die Zeit genießen, dass, wenn voll Gottes feiert und voll Gottes singt, da wo man Lieder singt, lass die fröhlich nieder. Jetzt die Frage, liebt Gott alle Menschen? Du sagst ja. Ist das wirklich so sicher, so hundertprozentig? Viele glauben und bilden sich ein, nur wir sind die Richtigen. Nur wir kommen in den Himmel. Katholiken glauben, dass sie ihre Kirche die wahre, richtige Kirche ist. Nur im Himmel wird es nur katholisch gesprochen. So, und zuerst musst du katholisch werden, wenn du in den Himmel kommen willst. Moslems glauben, dass sie die wahre Religion ist. Und die freuen sich schon auf das Paradies da oben. Mit den 70 Jungfrauen, deshalb sterben so viele auch als Märtyrer oder geben sich dahin. So, Juden sind Rassisten, sie glauben auch, dass nur ihr Gott der wahre Gott ist, dass nur sie richtig sind und dass Gott nur sie liebt. Und dann danken sie dreimal am Tag, Gott, ich danke dir, dass ich nicht als Frau zur Welt gekommen bin, dass ich kein Heide bin und so weiter und so weiter. So. Sie glauben, dass sie die einzige reine, wahre Rasse sind. Die Nazis haben geglaubt, wir die Arier. Und alles andere sind Untermenschen. So, Aber Gott hat alle Sprachen geschaffen, alle Völker. Und jedes Volk ist anders und Gott liebt alle Nationen. Denn in der Offenbarung lese ich, aus allen Sprachen, aus allen Nationen waren Leute versammelt am Thron Gottes. Und Gott hat Völker geschaffen, verschiedene Völker. Die Deutschen, die haben einen besonderen Auftrag, die Franzosen, die Engländer, auch wenn sie sich nicht mögen, Gott hat sie geschaffen. Und Gott ist kein Rassist und kein Nationalist. Und ich sage, es ist ganz arg wichtig zu wissen, Gott ist kein Rassist und kein Nationalist. Und in der Zeit, als Bush in den USA Präsident war, da hat man gesehen, die sind so nationalistisch, die Erweckungen nahmen ab. Der Heilige Geist wirkt nicht, wenn man Rassist und Nationalist ist. Auch in Deutschland, als Hitler hier regierte, da gab es keine Erweckung, keine Aufbrüche. Und immer wenn Rassismus und Nationalismus regiert, hört das Wirken des Heiligen Geistes auf. Gott liebt alle Menschen und nicht nur uns Deutsche. Lasst uns, oder uns Schweizer und uns Österreicher. Oder was es auch immer ist. Gott liebt alle Menschen. Und sobald Christen nationalistisch werden, zieht sich Gott zurück. Gibt es keine Erweckung, keine geistlichen Aufbrüche. Auch die Offenbarung Gottes nimmt ab, weil die Menschen Gott beleidigen, indem sie Rassisten oder Nationalisten werden. Jesus ist für alle Menschen gestorben und nicht für irgendeine bestimmte Zielgruppe, nur die in den Himmel kommen wollen und nur die Pharisäer sind oder nur die selbstgerecht sind. Nein, er ist für alle Rassen, für alle Nationen, für alle Völker gestorben und nicht nur für eine Kirche oder Gemeinde. Ich will hier ein paar heilige Kühe schlachten und es ist mir einfach wichtig, dass wir merken und sehen, Weihnachten, Jesus ist gekommen für die ganze Welt und nicht nur für die Juden. Er wird die Menschen selig machen und so weiter. Er wird alles voll selig machen oder alle Völker. Gott liebt die Menschen. Er liebt die Menschen von Anfang an. Gott liegen die Menschen auf dem Herzen. Deshalb hat er seinen Sohn gegeben. In Lukas Kapitel 3, Vers 4 bis 6 lese ich ein Wort des Propheten Jesaja, eigentlich ein uraltes Wort, ein evangelistisches Wort. Es wird eine Stimme eines Predigers in der Wüste sein, die bereitet dem Herrn den Weg und seine Steige macht er richtig und eben. Alle Täler, er gleicht alles aus. Alle Täler werden ausgeglichen, alle Berge und Hügel werden erniedrigt und alles, was krumm ist und schief ist und so weiter, soll gerade werden und was uneben ist, soll dem Herrn den Weg bereiten. Und dann heißt es, und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Alle Menschen. Und Johannes der Täufer hat angefangen, in der Wüste zu predigen, die Stimme Gottes und alles Volk ging hinaus. Natürlich, das Wort ging von den Juden aus. Aber dann in die ganze Welt. Paulus hatte zu den Heiden das Evangelium gebracht. Man darf den christlichen Glauben nicht nur materialistisch sehen, dass man, ja, wenn du an Gott glaubst, dann hast du keine Probleme, wirst nie krank sein, wirst du also nur Glück und Erfolg haben. Nein, es geht um die Erlösung des Menschen. Es geht um die Erlösung der Seele und die Erlösung des Geistes. Vor allem um die Erlösung der geistlichen Probleme und nicht nur Lösung von menschlichen, irdischen Problemen. Natürlich, wenn es deiner Seele gut geht, geht es auch äußerlich dann gut. Aber das ist nicht primär. Die Befreiung geschieht zuerst einmal innen drin. Deshalb auch die nächsten Botschaften, die Befreiung, wenn du innen drin frei bist. Gott hat mir eine Botschaft für diese Tage gegeben, auch jetzt für die Weihnachtszeit. Wir müssen alles mehr verinnerlichen. Die Reise nach innen antreten. Und da wird Gott uns dann mehr und mehr segnen. Durch Gott werden alle Menschen gleich oder sind alle Menschen gleich. Also wir sind alles Gnadenkinder. Wir sind allein aus Gnaden errettet. Nicht, ich kann nicht sagen, ich bin besser als der andere. Wir sind alle gleich. Wir sind allzumal Sünder. Bei Gott, also alle Menschen sind Sünder. Da ist keiner, der gut ist, du nicht ein einziger. Alle Menschen sind bei Gott gleich, ohne Ausnahme. Wir kommen alle zu einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wenn du Jesus angenommen hast, du wirst das Gleiche erkennen, das Gleiche erleben, das Gleiche erfahren, das Gleiche empfangen, was alle Welt auch empfangen kann, wenn er zu Jesus kommt. Durch das Gesetz und durch die Einhaltung der Gesetze wird man kein Kind Gottes, sondern nur, indem man die Gnade annimmt, wird man gerettet. Allein aus Gnaden. Kinder Gottes sind Gnadenkinder. Die freuen sich über die Barmherzigkeit Gottes. Gott ist die Liebe. Lass mich erlösen. Lass mich erfahren. Er liebt auch mich, aber auch dich und auch den anderen. Wir Kinder Gottes sind ein Produkt der Liebe Gottes, nicht unserer Leistung. Ich habe nichts gebracht, nichts geleistet. Ich habe zu meiner Erlösung nichts beigetragen. Das hat alles er getan. Wenn Gott segnet, segnet er alle Menschen gleich. Ich habe eine Feststellung gemacht, wenn in einer Stadt Erweckung ist, Dann haben alle, oder wenn eine Gemeinde Erweckung hat, haben andere Gemeinden auch Erweckung. Weil der Geist Gottes wirkt auf alles Fleisch, wird auf alles Fleisch ausgegossen. Nicht nur auf bestimmte Persönlichkeiten. Natürlich, die einen sind mehr offener wie die anderen. Aber der Geist Gottes wird auf alles Fleisch ausgegossen. Und Gott wirkt auf alle Menschen. Wenn ich daran denke, als Jesaja weissagte und prophezeite, zu der gleichen Zeit gab es den Buddha, da gab es Zarathustra, da gab es andere gelehrte Menschen, die auch die Geistesoffenbarung hatten. Die hatten natürlich vielleicht nicht so viel wie Jesaja, aber sie hatten auch Licht. Oder wenn ich daran denke, als Martin Luther kam und so weiter, gab es Aufbrüche. Nicht nur, dass der Martin Luther die Bibel übersetzt hat. Zu seiner Zeit gab es viele andere Bibelübersetzer auch. Nur seine Übersetzung wurde populär. Aber da war die Reformation, das war ein weltweites Phänomen. Und wenn du anguckst, genau, wenn der Heilige Geist wirkt, wirkt er auf alles Fleisch. Wirkt er über alle Systeme hinweg und nimmt keine Rücksicht. Ja, die Protestanten. Oder die Katholiken, nein, Gott macht bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Kein Ansehen der Person. Wenn Gott uns belohnt, dann belohnt uns alle gleich. Da kriegt der morgens um 7 angefangen hat zu arbeiten, den gleichen Lohn als der, wo er kurz vor Feierabend gekommen ist. Verstehst du, kriegen alle den gleichen Lohn. Natürlich regen wir uns auf, ja, ich habe mehr gearbeitet wie der. Nein, wir sind übereingekommen, wir sind allein aus Gnaden gerettet. So, wenn Gott ein Gebet von einem Menschen hört, hört er alle Gebete von allen Menschen. Alle, die beten, werden dann erhört. So, die Wahrheit ist in alle Menschen drin. Jeder Mensch weiß, was Sünde ist, obwohl er nie in der Bibel gelesen hat, nie einen Katechismus gesehen hat. Gott lässt die Sonne scheinen, und das ist für mich so ärgerlich. Er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Ja, er lässt sie scheinen. Und alle Menschen brauchen Liebe. Alle Menschen sind aus dem gleichen Stoff gemacht. Bei allen Menschen ist das Blut rot. Nur nebenbei. Alle Menschen haben ein Urbedürfnis nach Gerechtigkeit. Nach Licht. Evangelium ist für alle Menschen da. Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Jeder Kreatur darf das Evangelium gepredigt werden. Darf man sagen, nein, also die Afrikaner, denen darf man das nicht predigen oder denen nicht und so weiter. Nein, alle Welt soll das Evangelium hören. Euch ist heute der Heiland geboren. Gott, er geht allen Menschen nach, von Adam an, dem Kain, genauso wie dem Abel. Und Gott spricht zu jedem Menschen, hör mir zu, Gott spricht zu jedem Menschen 2 oder 3 Mal ganz besonders. Zu jedem Menschen klopft er an und sagt, mein Freund, was wollen wir denn? Also er lässt 2 oder 3 Mal wirklich, meistens vielleicht sogar noch mehr, 20, 30 Mal, aber besonders, dass niemand sagen kann, ja, zu mir hat der liebe Gott nicht gesprochen. Gott spricht durch Krankheit zu den Menschen, Gott spricht durch Glück, Gott spricht durch Krieg, Katastrophen, Unruhe und so weiter. Da passieren Dinge, man fragt sich plötzlich, warum das alles? Ist alles Reden Gottes. Gott ist nahe und Gott ist fern zur gleichen Zeit. Das kann Gott sich leisten. In Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 14 bis 17, da ist eine nette Geschichte. Und wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch des Menschen Sohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Also Jesus musste erhöht werden. Das war das Kreuz. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte oder verdamme, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Die Welt. Gott liebt den Menschen und die Welt des Menschen. Denn er hat die Welt des Menschen geschaffen. Gott hat das Paradies der Menschen geschaffen und ihn reingestellt. Gott liebt den Sünder. Von Jesus heißt es einmal, die Pharisäer machen Jesus einen großen Vorwurf. Dieser nimmt die Sünde an. Ist das nicht herrlich? Der nimmt die Sünde an. Weißt du, er rettet mit allen Mitteln, er setzt alles ein, um Sünder zu retten. Gott ist zu allen Menschen, nicht nur, dass er 2-mal, 3-mal redet zu ihnen, sondern er ist großzügig. Er ist, zuerst einmal begegnet Gott einem mit Segen, mit Glück, mit Erfolg, mit Liebe, mit Positivem. Und dann, wenn er das nicht nimmt, dann lässt er auch andere Wege mal gehen. Aber Gott ist gnädig und barmherzig zu allen Menschen. Er liebt die Welt des Menschen, die er geschaffen hat. Und er hat die Welt den Menschen anvertraut und sagt, mach du jetzt was. Und du musst eines Tages mir verantworten und verantwortlich sein. Aber was du machst, das ist jetzt deine Sache. Ich überlasse es dir. Allen Menschen hat Gott die Welt überlassen. Allen. Der Mensch soll die Erde bewahren und ausbauen und nicht nur ausräubern, sondern bauen und bewahren. Gott liebt die Menschen. Er ist bereit, ihnen alles zu geben, alles zu vergeben, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. 1. Timotheus 2, Vers 4. Das ist so dieser Schlüsselvers für mich heute Nachmittag. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, das ist Gottes Wille. Und dein Wille geschehe hier auf Erden. Gott will, damit jeder an Christus glaubt, Christus findet, Christus erlebt, mit Christus in Kontakt kommt. Und Gottes Angebot gilt, seine Liebe gilt allen Menschen gegenüber. Nein, dich mag ich nicht, die Nase gefällt mir dir nicht. Oder deine Hautfarbe. Oder du guckst so komisch. Nein, Gott sieht die Menschen an. Und es war sehr gut, dass er den Menschen gemacht hat. Jeder Erdenbürger bekommt eine Chance von Gott. Jeder Erdenbürger, der über diesen Planeten Erde geht. Denn Jesus ist für den Menschen geboren. Aber das ist okay. Aber gestorben, das ist noch viel mehr. Er hat sein Leben für die ganze Welt dahingegeben. Gott liebt alle Menschen. Aber nicht alle kennen ihn oder wollen ihn kennen. Nicht alle nehmen ihn an. Aber lieben tut er alle. Aber viele wollen von ihm nichts wissen. Sie bleiben unbelehrbar. Sie lassen sich nicht sagen. Man kann ihnen predigen, man kann ihnen verkündigen, so viel man will. Aber die gehen an Jesus vorbei. Aber ich habe mal eine Zeit lang eine Evangelisation gehabt und ein Thema für eine Evangelisation. An Jesus kommst du nicht vorbei. Man kann sich wenden, wie man will. An Jesus kommt man nicht vorbei. Man muss sich mit ihm auseinandersetzen. In Titus Kapitel 2, Vers 1, Vers 11, da heißt es, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Allen Menschen. Also niemand kann zu Gott eines Tages kommen und sagen, Herr Gott, mir hast du nichts gesagt. Guck mal schon allein, wenn man die Natur anguckt, die Welt anguckt, du hast uns mit Nahrung versorgt. Gott liebt seine Geschöpfe und Gott sucht ihr Wohl und ihr Heil und will das Beste. Und das bleibt wahr, bis in alle Ewigkeit. Und man hat gesehen, diese Naturgesetze, Saat und Ernte, Tag und Nacht und Jahreszeiten und so weiter, all das hat Gott für die Menschen eingerichtet und die kann man nicht umwerfen. Gott will, dass alle Menschen zu ihm kommen und zur Umkehr kommen. Aber wohin? Umkehr, was heißt Umkehr zu Gott? Wo ist der liebe Gott? Diese Frage möchten wir heute noch kurz nachgehen. Gott liebt alle Menschen, aber wenn ich mich zu Gott wende, wohin? Wohin? Und ich muss euch etwas sagen, was mir Gott aufs Herz gelegt hat diese Tage. Umkehr, wohin? Und die Botschaft, die Gott mir gegeben hat, nach innen. Nach innen. Und das kann jeder. Gott wohnt nicht in Tempeln und Kirchen und Gebäuden. Nein, Gott wohnt will in unseren Herzen wohnen. Die Umkehr nach innen. Weißt du, wir sind nur äußerlich. Alle Menschen auf dieser Welt sind nur äußerlich. Nur was vor Augen ist, Glitzer und Glanz und so weiter. Alle Menschen sind verdorben. Alle Menschen sind verzaubert, verhext und verblendet. Das ist wahr. Und jetzt müssen wir umkehren und nach innen gucken. Ist Gott noch auf dem Thron? Regiert Gott? Und Gott will uns von innen her verändern. Nicht von außen. Die meisten Leute denken, ich muss mich von außen verändern. Fromm werden, eine schwarze Kutte anziehen oder Trauerkleider anziehen. Nein, Gott will uns von innen verändern, uns von innen schön machen. Wir sollten nach innen, also diese Umkehr geschieht nach innen und kehrt um. Der materialistische Mensch ist weg von dem inneren Leben, weggegangen. Gott will, dass wir wieder Kontakt aufnehmen zu ihm, der in uns wohnt. Gott blies seinen Geist uns an und sagt, nehmt hin meinen Geist. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Gott will sich allen Menschen offenbaren in seinem Herzen. Und irgendwann und irgendwo denkt ein Mensch nach, was ist mit dem Leben? Wenn das Leben mal zu Ende ist, wo komme ich hin? Gibt es ein Weiterleben nach dem Tod? Alle Menschen beschäftigen sich mit dieser Frage, ob er Atheist ist oder nicht, ob er an Gott glaubt oder nicht. Natürlich sagt er, Gott ist tot. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Ist alles vorbei? Nein, nein, so sicher ist er gar nicht. So sicher ist er gar nicht. Der Mensch existiert nur, weil er von der Liebe Gottes geschaffen wurde oder aus Liebe Gottes geschaffen wurde und wird aus der Liebe Gottes erhalten und Gott gibt eine Chance. Dann sieht er, alles vergeht, alles ist vergänglich. Was bleibt denn eigentlich? Und was ist mit mir? Und alle großen Philosophen der Geschichte, ob es jetzt Griechen waren, Römer waren oder die Ägypter waren und so weiter, die haben alle sich mit dem Tod auseinandergesetzt. Warum haben sie die großen Pyramiden gebaut? Nur aus Langeweile? Oder um das Volk zu beschäftigen? Nein, der Mensch hat sich mit dem Tod auseinandergesetzt. Musste sich auseinandersetzen, wohl oder übel. Alles, was Gott in unserem Leben tut und geschieht, das geschieht aus Liebe. Auch das Negative geschieht aus Liebe. Denn mit Seilen der Liebe zieht er uns zu sich zurück. Wenn er uns straft und züchtigt, tut er das aus Liebe. Ich werde es nie vergessen, mein Vater war ein ganz komischer Mensch. Gott segne ihn, er ist jetzt im Himmel. Aber ich habe Streiche bekommen, also bin gestreichelt worden. Und mit einem Gürtel, einem Ledergürtel. Und dann sagt er, und dann die Tür zugeschlossen und er blieb sitzen. Und bis ich mich aufgemacht habe und bis gesagt habe, Papa, ich habe dich lieb. Der hat nur gewartet und da meistens saß er da und niedergeschlagen und dann hat er einfach, weißt du, hat er gesagt, dich zu schlagen, war es mir schlimmer. Nicht dir, sondern ich habe mehr gelitten darunter. Ich habe mehr Schmerzen gehabt, mir hat es innerlich mehr wehgetan. Also Gott straft auch aus Liebe. Auch das gehört zum Evangelium. Welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er, für die Töchter natürlich auch. Weißt du, manchmal fasst er uns ganz hart an. So. Und dann hält er uns ganz streng und zwingt uns zu etwas, kannst nicht mehr ausweichen, bist wie hypnotisiert, hast keine Chance. Aber das alles aus Liebe. Gott macht das alles aus Liebe. Er hat Gedanken der Liebe und nicht des Leides mit uns. Lass uns das mal verinnerlichen. Und deshalb, wenn Gott etwas tut, will er uns zur Umkehr bewegen. Dass wir uns innerlich bewegen und sagen, nein, ich muss aufhören. Ich muss aufhören mit dem und mit dem und mit dem vielleicht, was mich zerstört oder kaputt macht. Und die größte Liebestat aller Zeiten finden wir in Römer 5, Vers 8. Dort ist beschrieben, diese große Liebestat Gottes, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Nicht Heilige, nicht Christen, nicht Getaufte, sondern als wir noch Sünder waren. Da starb Christus für uns. Da bist du noch gar nicht da gewesen. Ist er für dich schon gestorben? Niemand konnte diese Liebe verhindern, diese Liebe Gottes, dass Jesus für uns stirbt, als wir noch Sünder waren. Atheisten waren, Gottlose waren, Heiden waren, Wilde waren, Kannibalen waren. Guck mal, was waren unsere Vorfahren? Wo kommen wir her? Die alten Germanen. Aus dem Wald. Er hat uns freigekauft, bevor wir auf diese Welt kamen, bevor wir geboren wurden. Also liebt Gott alle Menschen. Jesus büßte für uns, bevor wir sündigten. Und Gott ist ein heiliger Gott. Er zürnt über die Sünde. Aber er liebt den Sünder. Und es ist ganz arg wichtig, dass wir das auseinanderhalten. Weißt du, Gott hasst den Kommunismus. Aber er liebt den Kommunisten. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Die Sünde kann vor Gott nicht bestehen. In Hebräer 12, Vers 6, 5 und 6 heißt, mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du mal von ihm bestraft wirst oder gestraft wirst. Verzage nicht. Er hat Gedanken des Friedens mit dir. Denn wenn der Herr lieb hat, dann züchtigt er und er schlägt jeden, den er aufnimmt. Zuerst wirst du richtig so weich geklopft, durchgeklopft. Nur so ein Patcher. Gott sucht uns und er ergreift bei uns die Initiative. Weißt du, Gott macht den Anfang bei uns. Nicht wir haben Gott gesucht, sondern er sucht uns. Nicht wir gehen Gott nach, sondern Gott geht uns nach. Er verfolgt uns auf Schritt und Tritt von der Stunde der Geburt bis zu unserem Todestag. Und in 5. Mose 31, Vers 6 heißt es, seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht von ihnen grauen, also was da in Kanaan alles auf euch kommt und in der Wüste und Ägypten und so weiter. Denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Also, du musst keine Angst haben, Gott wird mich verlassen. Er hat das Werk angefangen bei dir, er bringt es auch fertig. Auch schwere Wege sind Gottes Wege. Kannst du Amen sagen, bist einverstanden? Auch schwere Wege sind Gottes Wege. Psalm 94, Vers 14. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, noch sein Erbe verlassen. Der Herr wird nicht verstoßen. Das, was Gott ins Dasein gerufen hat, das wird er nicht vernichten. Du glaubst doch nicht, dass Gott die Welt vernichten wird als solches. Gott hat diese Welt geschaffen. Also welcher Architekt, Künstler und so weiter sprengt sein Werk, das er aufgebaut hat, löst alles auf. Nur Idioten würden das tun. Aber Gott macht das nicht. Gott hat es geschaffen und er wird es vollenden. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn es Krisen gibt, auch wenn es Hindernisse entstehen, Gott wird zum Ziel kommen, wie auch immer. Sein Volk, und wir gehören zu seinem Volk, wir sind angenommen worden durch die Gnade Gottes. Wir haben den Heiligen Geist in unserem Leben. Stell dir mal vor, Gott hat schon einiges investiert in uns. Also wenn du Tausende und Abertausende Euros in eine Sache investiert hast, das wirst du nicht einfach so aufgeben, dir nichts, mir nichts. In Malachi 3, Vers 18, ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Ihr werdet sehen, was es bedeutet, dass Gott seine Kinder, sein Volk, die ihn angenommen haben, die ihn respektieren, die zu ihm hingewendet haben, die ein Innenleben begonnen haben. Bekehrung ist Innenleben beginnen. Wiedergeburt ist das Innenleben wieder beginnen, wieder aufrollen, wieder anzufangen. Und Gott macht eine Ausnahme zwischen dem, der ihm dient und dem, der ihm nicht dient. Und es kommt auf uns. Es kommt auf uns, ob wir unseren Mund aufmachen und antworten, ja, Herr. Und Gott will eigentlich in unserem Herzen sein Werk beginnen. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst. Also wir müssen den Anfang machen, deshalb innen drin. Glaube passiert nicht im Kopf und nicht irgendwo anders. Glaube passiert im Herzen, so du mit dem Herzen glaubst. Und er kommt auf uns zu, er macht sich bei uns bemerkbar. Er setzt Zeichen in unserem Leben. Er gibt uns positive Signale. Du, ich mag dich, ich habe dich gewollt von Anfang an. Und stell dir mal vor, wie würde die Welt aussehen, wenn es dich nicht gegeben hätte? Überleg einmal, du wärst nie geboren. Du wärst nie über diese Welt gegangen. Du wärst nie 50 Jahre alt geworden. Da gäbe es manche Familien gar nicht, manche Sippen nicht. Und all das, was du geleistet hast mit deinem Leben, verstehst, du hast Spuren hinterlassen, wo würde die Welt hinkommen, wenn es diese Spuren nicht gäbe? Also Gott hat nach dir gefragt und Gott hat dich gewollt und du hast die Welt bereichert. Auch wenn du das nicht erkennst und anerkennst. Gott möchte nur eins, dass du reagierst. Und zwar positiv. Dass du anfängst, danke Herr. Danke Herr, dass es dich gibt und dass du dich um mich kümmerst. Gott liebt alle Menschen, aber er fängt bei mir an. Wenn du die Welt verändern möchtest, fang bei dir selber an. Bei dem einen, das bist du, das bin ich. Und wenn wir uns verändern, dann wird die Welt sich ganz schnell verändern. Er klopft bei uns an, vor der Tür. Ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand die Tür auftut, zu dem wollen wir eingehen und mit ihm das Abendmahl halten, Offenbarung 3, und Gemeinschaft haben. Er klopft bei jedem Menschen an. Gott hält zu uns, auch wenn wir nicht zu ihm halten. Immer wieder verfolgt er uns. Ich kann von Gott nicht weglaufen. Weißt du, du kannst irgendwo hinrennen und sagen, ich will mit Kirche, Religion und Gott nichts zu tun haben. Und plötzlich kommt so Straßenmissionar. Manchmal vielleicht Jehovas Zeugen. Und vielleicht irgendwelche andere fromme Leute. Und die fangen an, ja, da hilft nur noch beten. Schon allein das. Da hilft nur noch beten. Er trägt uns mit großer Geduld. Auch wenn wir uns so strampeln. Er will, dass wir Freude am Evangelium haben und das Evangelium aufnehmen, die gute Nachricht, dass wir das kapieren. Es geht nicht bei allen so schnell. Weißt du, eigentlich muss Gott uns das Herz auftun, so wie bei der Lydia das Herz aufgetan hat. Ich werde die nächsten Tage auch darüber sprechen. Gott ist derjenige, der das den Anfang macht. Weißt du, zuerst einmal lässt er uns scheitern, zerbrechen. Manche sind so stur, so dickköpfig, so hartnäckig. Will ich nicht, mache ich nicht und so weiter. Und dann muss es so als Rettungsschwimmer so einen Schlag ins Genick geben oder einfach ganz hart anfassen, um uns ans Land zu bringen, bis wir den Rettungsring ergreifen, was Gott uns gegeben hat. Weißt du, Jesus ist kein billiger Strohhalm. Er ist der Retter der Welt. Und deshalb arbeitet Gott mit allen Mitteln, dass wir auf ihn zugehen und ihn begreifen. Als Johannes der Täufer im Gefängnis war, da fängt er an zu zweifeln. Weil er sich Gott ganz anders vorgestellt hat. Vielleicht hast du dich auch Gott anders vorgestellt. Dann Lukas 7, Vers 18 und folgende Verse. Bist es du oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist es du der verheißene Messias? Weißt du, es kamen so viele Messiasse, aber bist es du? Oder müssen wir noch länger auf jemand warten? Und dann sagt Jesus, schaut an, ich tue doch die Werke eines Messias. Ich heile die Kranke, die Leute kommen zu mir, ich befreie sie und so weiter. Und Johannes soll erfahren, der Messias ist bereits da. Denn die Zeichen eines Messias sind da und jetzt braucht man keine Opfer mehr. Jesus ist das Opfer geworden. Auch der gläubigste Mensch, und das ist wirklich wahr, erlebt geistliche Tiefpunkte in seinem Glauben. Das ist normal. Und wir wachsen ja dadurch, denn unser Innenleben wird erneuert von Tag zu Tag. Äußerlich bleibst du vielleicht der gleiche und im Gegenteil, du alterst und runzelst und was weiß ich. Aber der innere Mensch wird erneuert von Tag zu Tag. Und Jesus erinnert die Johannesjünger und sagt, schaut, ich tue die Wunder eines Messias. Ich heile, treibe Dämonen aus. Weißt du, die Menschen denken, der muss die Römer rausjagen und uns von dem Joch der Römer befreien. Nein, er muss uns von dem Joch der Sünde befreien. Der Knechtschaft, der Sklaverei, dass wir Dinge tun, die für die Ewigkeit nichts wert sind. Die Juden haben gedacht, er muss mit eiserner Faust durchgreifen und Umsturz der Regierung vornehmen und der Geistlichkeit den hohen Priester wegjagen und was weiß ich alles. Nein, Jesus hat nichts von dem getan. Er erneuert den Menschen von innen. Den Alten ist gesagt, aber ich sage euch. Oder dann ist er am Kreuz, dann gehen die vorbei. Wenn er Sohn Gottes ist, dann soll er vom Kreuz runtersteigen, dann werden wir glauben. Jesus ist nicht vom Kreuz runtergestiegen und er steigt auch nicht runter. Das ist nicht die Erlösung, um die es geht. Es ist eine innere Erlösung. Und dem Schächer sagte, du wirst mit mir im Paradiese sein. Der Teufel, der möchte den Menschen von der Besatzungsmacht befreien, von den Ausbeutern oder was weiß ich, von den Römern. Aber Gott will den Menschen von der Sünde befreien. Und deshalb ist Jesus gekommen, um die Ketten der Sünde zu brechen. Deshalb die Sünde wegzustoßen und den Sünder anzunehmen. Den Sünder von der Sünde zu trennen. Deshalb ist Jesus in diese Welt gekommen. Die Sünde von dem Sünder zu trennen. Und dass der Sünder jetzt dasteht ohne Sünde. Das ist Gottes Werk. Dann gehst du in die Taufe und dann schließt du einen Bund mit Gott. Eines guten Gewissens. Das ist die Taufe. Der Mensch soll bei Gott kein Außenseiter sein. Nicht mehr blind, nicht mehr taub, nicht mehr lahm. Er soll wieder als Mensch funktionieren. Und das passiert von innen. Wenn du die innere Kraft hast, den inneren Glauben hast, den inneren Frieden, die innere Freude. Weißt du, du kannst äußerlich Freude haben, aber wenn du innen drin keine Freude hast, ist alles mies. Ist Depression. Jesus hat sich anders offenbart, als die Menschen damals glaubten und wollten. Nicht politisch, sondern geistlich und seelisch. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wer mein Reich von dieser Welt, meine Jünger würden für mich streiten, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus kam, um die inneren Fesseln zu nehmen. Deshalb, komm und sieh. Die Botschaft in den nächsten Tagen, komm und sieh. Jesus will in dir Freiheit schaffen, dass du plötzlich innen drin siehst, ja, ich bin kein Knecht der Sünde mehr. Ich diene nicht mehr dem Teufel. Der Pharao hat nichts mehr über mein Leben zu bestimmen. Und das Einzige, was Jesus braucht, ist die oder der Heilige Geist und Gott Vater, ist deine innere Zustimmung. Ja, Herr. Gott liebt alle Menschen. Und jedes Knie muss sie beugen und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Das ist Bekehrung. Das ist Umkehr. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Geh in die Gemeinde und man wird es dir sagen. Und du wirst es erfahren. Tagtäglich wirst du wieder was Neues erfahren. Und was ich hier versuche, auch durch unsere Predigten und durch diese Gottesdienste, ich versuche immer wieder was Neues rüberzubringen, was Gott mir zeigt. Gott arbeitet an mir genauso. Und Gott hat in den letzten 45 Jahre, wo ich Christ bin, an mir eine ganze Menge getan. Ich habe gedacht, ich bin fertig mit der Taufe und mit meiner Bekehrung und Geistestaufe. Nein. Und ich habe gedacht, mit meinem Studium, wenn ich, nachdem die Bibel x-mal durchgearbeitet habe, jetzt bin ich fertig. Nein, da fängt Gott erst richtig an. Und zwar innen drin. Vom Buchstaben her weiß ich vielleicht alles, aber vom Geist her, dass mein Geist erneuert wird, meine Gedanken erneuert werden, meine Gefühle erneuert werden, meine Empfindungen. Und dann musst du lernen, in dieser Welt zurechtzukommen. Dein Wille geschehe. Das ist, was Gott aktiviert in uns. Du musst nur Dein Wille geschehe. Einfach immer wieder, wenn du nicht mehr weiter weißt, einfach dir das sagen, proklamieren. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. 100 Mal. Dein Wille geschehe. Und du wirst merken, plötzlich geschieht der Wille Gottes in deinem Leben. Plötzlich bewegt Gott seinen Arm. Der natürliche Mensch lebt atheistisch. Also so, als wenn es keinen Gott gäbe. Was geht mich das an? Weißt du, sie kümmern sich nicht viel um Gott. Aber wenn du dich jetzt bekehrst, dann sagst du, Herr, was willst du? Was soll ich? Gott hat uns nicht aufgegeben. Gott liebt uns. Auch wenn wir ihn nicht lieben. Deshalb dein Wille geschehe. Auch bei den Gottlosen. Gott gab mir das Stichwort. Das möchte ich hier, dieses Stichwort in diese Botschaft einbauen und mitbewegen. Gott hat, als ich so mal nachdachte und sagte, Herr, wie soll ich umkehren? Was soll bei mir passieren? Dann hat er gesagt, geh denken. Fang an zu denken. Fang an zu denken. Fang an zu bedenken. Was soll das alles? Wo führt das hin? Frag nach deiner Umkehr und geh denken. Ganz einfach. Nicht geh beten, sondern geh und fang an zu verinnerlichen. Fang an nachzudenken. Warum? Geh mal in dir. Da löst du einen Prozess aus, wenn du anfängst, in dir zu gehen. Nicht schimpfe, reg dich auf. Oder sag denen die Meinung oder kritisiere. Nein, geh in dir. Die meisten schlagen um sich statt in sich. Geh in euch. Oder geht in euch. Schaut in deinem Inneren. Wie sieht's da aus? Weißt du, Jesus spricht sehr viel von innen und außen. Die Pharisäer, die halten außen alles schön, sauer, blank und weiß poliert. Und innen drin voller Geschmeiß und Ungeziefer, toten Gebeine. Macht Einkehr. Früher hat man in der DDR so, wenn ich so durchs Land gefahren bin und Gottesdienste gehalten habe, Einkehrtage gehalten. Einkehrtage. Weißt du, die haben das einfach Einkehrtage genannt. Die Leute haben sich versammelt, Bibelstunde, Einkehrtage. Sie sind eingekehrt bei Gott und haben sich mit Gott beschäftigt. Und das ist die Ausgangsbasis, womit man was anfangen kann, wenn du anfängst, innen drin dir Gedanken zu machen. Mein Gott, gefalle ich dir? Kann ich vor dir bestehen? Du liebst mich, aber lieb ich dich? Hast du mich lieb? Deshalb fragt der Herr den Petrus, hast du mich lieb? Ich lieb dich. Ich gebe dich nicht auf. Du hast mich verleugnet. Du wolltest mit mir nichts zu tun haben. Du wirst mich nicht kennen, aber ich lieb dich. Ist das nicht erstaunlich, wie die Liebe Gottes? Gott liebt alle Menschen, auch den, der ihn verleugnet hat, verraten hat, verkauft hat, sich geschämt hat seiner. Du musst eine Entscheidung treffen und das ist das große Problem. Die meisten Menschen treffen keine Entscheidung, sind entscheidungsfeige. Triff deine Entscheidung, lass dich nicht von anderen einreden, was die dir sagen. Was sagst du? Und das ist, was sagt ihr, hat Jesus gefragt. Ja, die einen sagen, du bist der und du bist der, aber was sagst du über mich? Was denkst du über dich selber, über Gott? Leb nicht das Leben anderer, fang an dein Leben zu leben. Die meisten werden gelebt, getrieben und gejagt. Leb dein Leben. Geh also in dir. Gott will mit jedem Einzelnen Geschichte machen und nicht mit dem und all den anderen. Fang an, dass du an dich selbst denkst. Was will Gott mit mir? Ich bin ein Original. Und jeder von uns, der auf diesem Planeten Erde als Mensch geboren wurde, ist ein Original. Selbst wenn er geklont ist, ist trotzdem ein Original von Gott. Gott kann auf niemanden von uns verzichten. Hör mal, dann fehlt in diesem ganzen Komplex ein Puzzle. Da fehlt etwas, wenn er auf einen verzichten würde. Liebt Gott alle Menschen? Deshalb für mich, nach meiner Erkenntnis von der Bibel, jeder Einzelne ist wichtig. Jeder Einzelne ist ein Original. Jeder Mensch ist einmalig. Und jeder Mensch ist von Gott unwiederholbar. Der kann mich nicht nochmals klonen oder machen, schaffen. Dann komme ich was anderes, dann komme ich als ein anderer raus. Ich bin ich. Also, ich muss jetzt mein Leben zu Ende leben, wie ich geboren worden bin. Jeder Mensch hat von ihm aus die Unsterblichkeit, eine Seele, die eingehaucht wurde. Und die Seele ist mehr als das Leben. Die Seele hat etwas mit der Ewigkeit zu tun. Wir haben die Unsterblichkeit in uns. Wir sind nicht nur wegen unserer Herkunft unsterblich, nein, wegen unserer Zukunft. Nicht, wo ich herkomme, dass ich jetzt aus dem Mutterleib herkomme und so weiter und einmalig bin. Nein, meine Zukunft gibt mir die Perspektive, dass ich ewiges Leben habe. Und das bei Gott, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir sind auf die Unsterblichkeit programmiert, ihr Lieben. In 1. Timotheus 6, Vers 16, zwar besitzt Gott allein die Unsterblichkeit, ist allein diese ewig Seiende und dergleichen, aber er hat uns angepustet und hat uns angestoßen und wir haben ewiges Leben und Gott will das wieder zurückhaben. Was von Gott ist, geht zu Gott wieder zurück. Der Mensch wurde eine lebendige Seele. Bei Jesus auch. Jesus blies die Jünger an und sie empfingen den Heiligen Geist. Und er sagt, wer mir die Sünden erlässt, dem sind sie erlassen. Wer mir sie behaltet, dem sind sie behalten. Jetzt macht weiter. Wer jetzt an Jesus glaubt, hat eine ganz neue Daseinsform. Deshalb, du solltest die Leute ermutigen, in deiner Umgebung, komm zum Glauben an Jesus Christus. Du musst nicht die und die Gemeinde beitreten, aber du musst zu Jesus kommen. Jesus annehmen, Jesus anerkennen. Du lebst plötzlich ein anderes Leben, ganz andere Art. Dieses Auferstehungsleben. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. In Apostelgeschichte heißt es einmal, auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen. Gott, wie einer, der es nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben gegeben hat und Odem gibt. Gott lässt sich nicht dienen, er dient uns. Er ist derjenige, der uns den Geist gab. Und Gott nimmt uns ernst, jeden Einzelnen, auch das kleine Kind. Lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Denn solches ist das Reich Gottes. Gott handelt immer persönlich. Und jeder von uns ist anders und wird anders behandelt von Gott. Deshalb, du kannst nicht meine Geschichte übernehmen und ich kann nicht deine Geschichte übernehmen. Mein Weg ist nicht dein Weg und dein Weg ist nicht mein Weg. Also, ich kann niemanden kopieren. Wir sind originale Leute. Und Gott will Originale haben. Seine ganze Galerie eines Tages in der Ewigkeit wird nur von Originalen geschmückt. Wir müssen dann persönlich unsere Entscheidung deshalb treffen, dass jetzt gehe ich mit Gott, jetzt lebe ich mit Gott. Du kannst dich an niemand anderen orientieren, also aus Gott, außer Gott und dir. Du musst also deine eigene Meinung bilden. Du musst mit deinen eigenen Augen sehen. Du musst mit deinen eigenen Sinnen die Dinge wahrnehmen. Ich kann dir nicht beschreiben, wie süß Zucker ist. Ich kann sagen, naja, das ist wunderbarer Geschmack. Aber ich kann dir nichts genau beschreiben. Du musst selbst deine Entdeckung machen. Der Teufel will uns alle nur gleich machen. Alle gleich. Alle gleich. Und kommt mit allen möglichen zweifelhaften Vorstellungen. Versucht uns irgendwie in ein Schema zu pressen, in eine Schablone. Aber Gott hat uns als Originale geschaffen. Wir passen in keine Schablone. Deshalb, wahre Christen, die sind, naja, anders als die anderen. Die reagieren anders, benehmen sich anders und so weiter. Sie werden anders den Weg gehen, den Weg, den der Herr geebnet hat. Und der Herr ist, der die Bahn macht und eben macht. Und der Teufel versucht uns vom Weg abzubringen. Ja, du musst dich anpassen. Nein, Christen passen sich der Welt nicht an. Sie sind einmalig. Kantig, knochig, knurrig, fröhlich. Weißt du, die hören sich, was die Leute sagen und die werden nie aus der Rolle fallen. Wahre Gläubige wissen, wie man sich benimmt. Das wissen sie sehr genau. Aber sie bleiben sie. Auch wenn man sie mit Dreck bewirft. Sie bleiben Originale. Und sie werden den Weg Gottes gehen. Und auf dem Weg Gottes werden sie inneren Frieden haben. Weißt du, wenn du mit Gott wandelst, du hast den inneren Frieden. Da kannst du die und die Entscheidung treffen, die anderen verstehen dich nicht, aber du hast den Frieden. Auf den Wegen Gottes behältst du die innere Freude. Weißt du, du lachst, während alle anderen heulen, weil du sagst, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Du hast die innere Kraft, deine Kraft kommt von innen. Dein Tank ist innen drin. Du hast die innere Freiheit. Und das ist, was Gott wirkt. Er wirkt innen drin, innere Würde. Du weißt, ich bin ein Königskind. Ich bin was Besonderes in den Augen Gottes, einmalig. Und hier behältst man immer wieder diese innere Selbstständigkeit, dass du nicht von Leuten abhängig wirst, auch nicht vom Pastor, auch nicht von der Gemeinde, auch nicht von Institutionen, von was auch immer. Du wirst allein von dir selber abhängig und Gott. Und du und der Herr wandelt zusammen. Und hier behält man diese innere Ruhe. Alle werden so hektisch und nervös, so verunsichert, du behältst innere Fassung, innere Haltung. Gottes Gegenwart ist es, was den Menschen sucht. Gott geht uns nach auf Schritt und Tritt. Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen zu unserem Bilde. Alles andere sind Werke Gottes, die Schöpfung ist ein Werk Gottes, aber du und ich, wir sind im Bild Gottes geschaffen. Der Hund ist nicht im Bild Gottes geschaffen. Oder irgendein anderes Tier. Weißt du, die sind, und die Erde brachte hervor, das war alles schon da, diese Keime, Lebenskeime waren da, aber der Mensch ist eine Handarbeit Gottes. Und darum liebt Gott die Menschen so sehr. Darum sind sie ihm so wichtig. Und darum will er sie haben. Jeden einzelnen Erdenbürger. Und denn der Mensch ist der Verlänger der Arm Gottes, der Agent Gottes auf dieser Erde. Er braucht alle Agenten, die müssen wieder alle zurückkommen. Kommt her, ihr Menschenkinder. Der Mensch sollte die Erde erneuern, die Erde erhalten, die Erde ausbauen. Und der Mensch hat eine ganze Menge geschaffen. Wenn ich so die Technik sehe, was der Mensch heute alles kann, was er heute alles kann und was er aus der Erde alles rausholt an Schätze. Und durch die Menschen will Gott zu seinem Recht kommen hier auf diese Erde, sich verherrlichen, sich offenbaren. Hier im Inneren, in meinem, deinem Herzen, da will Jesus wohnen. Da will Gott sich offenbaren. Und deshalb heißt es in der Bergpredigt, in der Seligpreisung, selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Denn sie werden Gott schauen. Hier beginnt die Fähigkeit, Gott zu erkennen im Herzen. Als Gagarin da einen Luftsprung machte, da ein bisschen so wie ein Flohhopf im Weltraum und draußen war und kam er auf diese Erde und hat dann gesagt, er hat Gott nicht gesehen draußen im Weltraum. Und die Genossen erzählen dann in der Schule, Kinder, unser Genosse Gagarin war draußen im Weltraum, hat nirgendwo Gott gesehen. Dann steckt ein kleines Mädchen die Hand und sagt, Genossin, hat Gagarin ein reines Herz gehabt? Denn in unserer Bibel steht, die nur reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Hat er ein reines Herz gehabt. Weißt du, du musst nicht über die Stratosphäre hinausgehen, um Gott zu sehen. Du kannst sogar im Keller Gott erleben und erfahren, wenn du ein reines Herz hast. Im Gefängnis, verstehst du, kannst Gott überall erleben, in Schwierigkeiten, auf dem Krankenbett. Du kannst Gott erleben, wenn du reines Herz hast. Gott ist nicht irgendwo draußen im Weltraum. Da wirst du Gott nicht finden. Selbst wenn du ans Ende des Universums irgendwo gehst, wenn es falls eins gibt, du wirst Gott nicht finden. Der Mensch ist Gottes Abglanz, Gottes Herrlichkeit. Weißt du, fang an, in dir selbst zurückzugehen. Nicht zurückzuziehen, jetzt werde ich Einsiedler. Es geht nicht darum, dass du Einsiedler wirst. Nein, du kannst mitten in der Hektik, hier am Leopoldplatz, in der Masse von Leuten, kannst du dich zurückziehen, kannst sagen, Gott, guck mal, schau die Menschen an, sie treiben, sie jagen. Und suchen in Liebe und Ehre und Glück und kommen beladen und belastet und mit Sünden zurück. Weißt du, in sich selbst gehen. Entdecke das Göttliche in dir, die Stimme Gottes, die Wahrheit. Weißt du, in dir ist die Wahrheit drin. Du weißt ganz genau, was richtig und falsch ist. Ob du Christ bist oder kein Christ bist. Du weißt es, aber du tust es nicht. In dir drin ist das wahre Licht. Jesus sagte, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Das heißt also für mich auf Deutsch, es gibt noch andere Augen und noch andere Ohren. Diese innere Augen und die inneren Ohren. Der Mensch sieht mit den natürlichen Augen, was vor Augen ist, aber Gott sieht nicht nur das Äußere, er sieht das Innere, diese Motive, die Einstellungen. Gott sieht, wie man denkt in seinem Herzen. Viele haben sich selbst vergessen. Und sich selbst verlassen und leben so außer sich, so nur für das Materielle. Jetzt Weihnachten, nur noch Geschenke. Stell dir mal vor, die meisten Leute wissen nicht mal, warum Weihnachten mehr da ist. Wegen Nikolaus. Weißt du, und die wissen gar nicht den Sinn der Sache. Und dann reden sie Quatsch und erzählen alles Mögliche, haben keine Ahnung, warum Weihnachten ist. Weihnachten ist kein Geschenktag. Weihnachten geht es um Jesus. Und nur um Jesus. Was nützt es, wenn wir uns Geschenke austauschen und Jesus nicht in unserem Herzen? Augustinus hat einmal gesagt, was würde nützen, wenn Jesus tausendmal in Bethlehem geboren wird und nicht in unserem Herzen? Er muss in unserem Herzen geboren werden. Deshalb dieses Verinnerlichen, komm Herr Jesus. Der wahre Glaube wohnt im Inneren des Herzens. Der Herr tat dir Lydia das Herz auf. Gott muss dir das Herz auftun, damit du kapierst, um was es geht. Ich kann dir viel predigen, viel erzählen. Da ging die Jalousie runter. Aber der Herr tat der Lydia das Herz auf. Die anderen haben gehört, auch gehört. Aber die anderen haben nicht kapiert, nicht begriffen. Aber da, wo Gott das Herz auftut. Und manchmal muss die Zeit reif werden für einen, damit das Herz aufgetan wird. Nicht alle Zeit ist man offen. Nicht alle Zeit ist man ansprechbar für Gott. Und nicht alle Zeit ist man empfänglich für die Stimme Gottes. Der Herr muss uns das Herz auftun. Er will in unser Herzen kommen und Wohnung machen. Und deshalb sagt er, zerreißt nicht eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Zerreißt, öffnet euer Inneres für Gott. Und Gott will, dass wir mal innehalten über den ganzen Lärm und die ganze Hektik, die ganze Zerstreuung, dass wir zur Ruhe kommen. Und wie komme ich zur Ruhe? Weißt du, da kann es rauschen, donnern und blitzen. Aber diese innere Ruhe ist, dass man sich einkehrt. Innen drin, Herr, wenn ich dich habe, in die Tiefe blicken, in das Unendliche, was in mir ist. Herr, du bist überall da. Wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Du kannst Gott nicht weglaufen. Warum? Weil er dich liebt. Er ist immer hinter dir her. Er ist der Urheber deines Lebens. Und wenn du das begriffen hast, hast du sehr viel begriffen. Deshalb Umkehr. Kehr nach innen. Wer die Liebe Gottes erleben möchte, muss nach Hause kommen. In sich selbst. Zu seinem Urheber. Gott ist der Urheber meines Lebens. Sich Gott in sich selbst entdecken. Und dann siehst du plötzlich, du, ich bin zwar schlecht, aber in mir sind gute Kerne da. Und dann erwecke das Gute, erwecke das, was in dir durch die Wiedergeburt, durch die Geistestaufe oder durch die Geburt hineingelegt worden ist, natürliche Geburt. Dann siehst du plötzlich, ja, in mir ist die Freiheit. Ich habe die Sehnsucht nach Freiheit. Ich will frei sein. Ich will nicht dem und dem dienen. Ich will nicht davon abhängig sein. Und dann schmeißt du über Bord. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt mich. Dann siehst du, was Liebe ist und du spürst in dir, was Liebe ist. Jeder Mensch hat Ahnung von Liebe und sehnt sich nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Glück. Und frag dich, was macht mich wirklich glücklich? Nicht nur Vergnügen und Rumtrieb und Action. Nein, dieses Sein in Gott geborgen, wenn Friede mit Gott meine Seele erfüllt. Und das ist die Erkenntnis, die Gott dir gönnt und möchte, dass du das erreichst. Weißt, in dir selbst begegnest du Gott. Du sagst ja, ich muss in die Kirche gehen. Nein, vergiss, du musst nicht in die Kirche gehen. Du musst vielleicht nur auf die Knie gehen, womöglich. Das ist vielleicht durchaus drin. Weißt du, dass du dich hinkniest vor Gott und sagst, Herr, ich demütige mich. Ich bin ein Versager, bin eine Niete. Ich habe zu nichts gebracht. Guck mal, wenn ich mein Leben anschaue, was ist aus meinem Leben geworden? Vielleicht bist du traurig über dein Leben. Und darfst ruhig traurig sein. Und du weinst über dich selbst. Aber du wirst dann plötzlich eine ganz andere Realität entdecken. Gott in mir. Gott liebt mich, so wie ich bin. Auch als Versager. Auch wenn ich durchgefallen bin. Der gläubige Mensch lebt in der Freiheit Gottes. Und der Gnade Gottes wird Gott versöhnt. Ihm macht das nichts aus, was die Leute sagen. Und dann hört er plötzlich, du bist mein Kind, schlägt die Bibel auf, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und so bekommst du das Zeugnis, Jesus in dir, der Auferstandene, der das neue Leben bringt. Und er ist bei den Lebendigen, dieser Herr Jesus Christus, nicht bei den Toten. Der gläubige Mensch, er weiß, Gott wohnt nicht im Tempel, sondern er wohnt in mir. Preis Gott. Als ich das entdeckte in meinem Leben, dann bin ich im Dialog mit Gott getreten. Da fing ich an, mit Gott zu sprechen. Und das sah zuerst aus, als wenn ich Zwiegespräche führte, aber es waren nicht Zwiegespräche, sondern da waren zwei Seelen in meiner Brust. Meine Seele, oh Seele, warum bist du so betrübt und so unruhig in dir? Und dann war der Geist Gottes. Und da gab es Kommunikation. Gott in uns, da beginnt der Dialog. Plötzlich schlage ich die Bibel auf. Ja, das bin ich. Ich bin hier angesprochen. Das ist nicht nur der Abraham und der Jakob und der Isaac. Nein, das mir geht es genauso, wie denen gegangen ist. Abraham war auch ein großer Feigling. Hat gesagt, das ist meine Schwester. Er sagt, das ist meine Frau. Weißt du, da entstehen Beziehungen in einem. Plötzlich verändert sich mein Alltag. wenn ich im Dialog mit Gott bin? Also dieses in sich gehen. Gott liebt mich. Gott liebt die Menschen. Und Gott wartet, bis die Menschen in sich gehen. Und die werden früher oder später, zumindest in der kalten Jahreszeit, wenn man hinterm Ofen sitzt, miteinander redet. Leider reden die Menschen nicht mehr viel miteinander. Nur noch konsumieren, dass sie Medien konsumieren. Aber Gott in uns befreit uns. Und du solltest vielmehr jetzt die Weihnachtszeit nutzen, dass du anfängst, mit Gott zu reden. Ganz persönlich. Und du wirst merken, wie plötzlich deine Ängste verschwinden. Und mit Gott kannst du über alles reden. Es ist toll. Gott liebt alle Menschen und Gott will dich so nehmen, wie du bist. Mit deinen Schwächen. Oh Herr, nimm das weg von mir. Im Namen Jesu, im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. So hat Paulus gebetet. Und weißt du, was der liebe Gott sagt ihm? Bruder, beruhige dich. Meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Ich bin gnädig. Leb von meiner Gnade. Du musst nicht powern, geistliche Kriegsführung. So viel Munition hast du gar nicht. Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Alles andere kannst du vergessen. Bringt dich nicht weiter. Ist fromme Zeitverschwendung. Ist Fechten in der Luft. Aber Christus in uns. Weißt du, du musst nicht marschieren da um die Siegessäule oder was weiß ich, um Berlin oder sonst wo auch. Alles mal gut und recht sein für deinen Spaziergang. Aber du solltest vielmehr in dir spazieren gehen. Und die schwerste Reise, die härteste Reise und die komplizierteste Reise ist die Reise nach innen. Das ist Umkehr. Kehrt um. Na, wohin? Nicht nach noch mehr tun, noch in die Kirche rennen, 7-mal in der Woche, 24 Stunden. Nein, in sich kehren. Gott in uns entdecken. Gott liebt alle Menschen und er möchte mit allen Menschen in Dialog kommen, in Gespräch kommen. Es ist interessant, im Paradies damals, als noch Adam und Eva mit Gott zusammenlebten, als der Sündenfall noch nicht da war. Abends kam Gott in den Garten und hat mit den Menschen sich unterhalten, Dialog geführt. Und dann kam die Nacht, dann hat er die Nacht übernommen und weitergearbeitet. Und der Mensch konnte sich hinlegen am Strauch und schlafen in Frieden, ohne Angst, ohne Hemmungen, ohne Schande und Schmach und sonst was. Die lagen da und schliefen und morgens wachten sie wieder auf und abends haben sie wieder mit Gott gesprochen. Das Problem ist, die meisten Leute reden mit Gott nicht mehr. Weißt du, wir sollten wieder lernen, mit Gott zu sprechen. Morgens, wenn wir aufstehen, den Tag besprechen. Und abends, wenn wir ins Bett gehen, wieder den Tag besprechen. Gott, aber heute habe ich so viel Mist gebaut. Kannst du mir vergeben? Habe nicht aufgepasst. Manches war gut, aber nicht alles ist perfekt gewesen. Ich habe mich angestrengt, habe mein Bestes gegeben. Wir sollten mit Gott viel mehr im Dialog sein. Wir sollten den Tag besprechen, bevor wir Entscheidungen treffen, dann würden wir weniger unsinnige Entscheidungen treffen und weniger in Schwierigkeiten geraten. Und dann die Nacht Gott überlassen, dann schlafen. Und er arbeitet nachts. Der Hüter und Wächter Israel schläft noch, schlummert. Und nachts passiert alles Große, was die Welt verändert. Und am nächsten Morgen stehst du da wieder und kannst ganz konkret handeln, denn das ist alles schon vorbereitet. Ich werde nie vergessen, ich bin mit einer Gruppe Bibelschüler nach Jugoslawien gefahren, da war noch Tito an der Macht in der Zeit. Und da waren wir in ein Dorf angekommen. Wir waren schon eine ganze Weile unterwegs. Weißt du, Wäsche nicht gewaschen und so weiter, keine richtige Dusche gehabt und gar nichts. Und Schmutzwäsche genug gehabt. Und dann schliefen wir so in einem Raum und dann sehe ich immer das Licht. Und da geht auf und ab und da arbeiten die Leute. Ich denke, das gibt's doch nicht. Also, dass die nicht schlafen. Wo sind wir denn? Wisst ihr, was passiert ist? In der Zeit, wo wir schliefen, haben die Geschwister die Wäsche gewaschen, getrocknet über den Ofen und dann wieder in den Koffer eingepackt. Und wir hatten wieder frische Wäsche, weil wir so lange unterwegs waren. Und so ist Gott. Während wir schlafen, wäscht er unsere schmutzige Wäsche. Und trocknet. Und dann liegst du da und sagst, wie ist meine Wäsche so sauber geworden? Heinzelmännchen waren wahrscheinlich. Nein. Weißt du, deshalb haben wir in unseren Märchen auch so viel Heinzelmännchen. Da sind Wahrheiten drin, was die Leute erlebt haben und erfahren haben. Weißt du, während wir schlafen, dient Gott, dienen uns Engel. die Gott fürchten, um die lagen sich die Engel. Nachts macht Gott die ganze Vorarbeit für den nächsten Tag. Deshalb heißt es auch in der Bibel immer wieder, morgen um diese Zeit sollst du sie angreifen. Nicht jetzt, nicht heute Abend. Morgen um diese Zeit. Weißt du, Gott muss noch vorbereiten, die ganze Sache. Vorplanen. Alles einfädeln. Natürlich arbeitet Gott Tag und Nacht. Aber Gottes Wirken nachts ist anders als am Tag. Psalm 121. Meine Hilfe kommt vom Herrn, sagt der Dichter hier, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und er wird dich behüten. Und er dich behütet, schläft noch schlummert. Siehe, der Hüter seines Volkes schläft noch schlummert nicht. Denn der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über dich und hält seine Hand am Tage, wenn die Sonne scheint, dass die Sonne nicht steche und nachts des Mond, dass der Mond dich nicht blendet. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Während wir schlafen, wirkt Gott, er behütet uns, dass der Mond nichts antut. Weißt du, manche Leute sind so abergläubisch. Der Mond. Weißt du, nein, wir brauchen keine Angst vor dem Mond haben, von den Sternen Angst haben oder auch von der Sonne. Also, seitdem ich Christ bin ich nicht mehr abergläubisch. Habe keine Angst, wenn die Katze von links nach rechts oder von rechts nach links läuft. Oder anders zahlen oder sonst was. Und weißt du, das ist die Liebe Gottes. Du lebst furchtlos. Und Gott will allen Menschen seine Liebe zeigen. Und er versucht auf allen möglichen Arten und Weisen seine Liebe zu offenbaren. Wir müssen nur empfänglich sein. Nur empfänglich. Nur ja. Also eigentlich sich beschenken lassen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Einfach hören, was er zu sagen hat. Und Gott an sich arbeiten lassen. Und fang an, die Bibel zu lesen. Fang an, Gottes Stimme zu hören. Fang an, göttliche Träume zu haben. Lass dich inspirieren. Weißt du, Gott möchte dich inspirieren. Alle Menschen. Was glaubst du, wie schön die Welt aussehen würde, wenn alle von der Liebe Gottes inspiriert werden würden? Wenn wir alle Frieden hätten. Weißt du, Gott will uns auf eine ganz andere Wellenlänge bringen. Dass wir sagen, davon bin ich nicht abhängig, das brauche ich nicht unbedingt. Und dass wir anderen was gönnen, nicht nur, dass wir an uns denken und Egoisten sind. Die meisten Leute sind Egoisten. Die denken an sich, aber viel zu viel, im Materialistischen. Weißt du, sie sind falsch gepolt. Christen sollten Gott zulassen, an sich zu arbeiten, dass Gott ihr Horizont erweitert. Und das passiert innen drin. Menschen, die anfangen zu glauben, die sehen Dinge, was die anderen nicht einmal spüren oder ahnen. Menschen, an denen Gott arbeitet, die werden plötzlich schöpferisch, kreativ. Wann hast du zum letzten Mal Handarbeit gemacht? Wann hast du zum letzten Mal irgendwas gebastelt? Wann hast du zum letzten Mal irgendwie mit der Mundharmonika gespielt? Oder mit der Flöte? Schöpferisch. Wenn Gott an uns arbeitet, dann fangen wir an, Krisen und Stürme zu überwinden. Weißt du, wir werden energisch, widerstandsfähig, bekommen Durchhaltevermögen. Und das will Gott den Menschen schenken. Gott arbeitet an jedem von uns. Aber die meisten erlauben das nicht, oder er möchte arbeiten. Und dann fangen wir an, für ganz andere Werte zu leben. Dann merken wir, Geld ist nicht alles. Geld macht nicht glücklich, beruhigt vielleicht, aber macht nicht glücklich. Menschen, an denen Gott arbeitet, die haben plötzlich Orientierung und sie können sogar anderen Wegweiser sein und Orientierung geben. Und die Menschen können sich an einem orientieren. Menschen, an denen Gott arbeiten kann und mit denen Gott zusammenarbeiten kann, die in sich gekehrt sind, kehrt um. Tut Buße, dass sie in eine falsche Richtung gegangen sind, und jetzt kehrt um und fängt jetzt innerlich zu werden, geistlich zu werden, auf den Heiligen Geist zu hören. Und dann plötzlich werden Menschen auf dich zukommen, werden dich fragen, du wirst plötzlich interessant werden. Warum die meisten Menschen langweilig sind und niemand mit ihnen was zu tun haben will, ist, weil sie nichts haben. Die sind hohl, innen drin hohl. Da ist kein Saft, keine Kraft, kein Leben. Auch wenn der Heilige Geist in dir ist und Gott in dir arbeitet und du voller Freude bist, voller Frieden bist, so eine Ausstrahlung hast, dann hast du eine ganz andere Aura, wenn man das so sagen will. Plötzlich darfst du nicht nur in den Körper, sondern über deinen Körper hinaus reicht dein Einfluss. Du strahlst eine königliche Würde aus. Du bist eine Ermutigung für andere, die sagen, ja, guck mal, wenn der stehen kann, wenn der durchhält, wenn der das machen kann, kann ich zweimal. Dann bin ich stark genug. Und dann kannst du andere zum Glauben führen, wenn Gott an dir arbeitet. Dann bist du eine Säule, eine tragende Säule. Eine hohle Säule, die keine Substanz hat, die kann auch nichts halten. Aber wenn Gott in dir aktiv ist und du bist ein Segen für deine ganze Umgebung und dann noch etwas, wenn Gott in dir arbeitet und Gott liebt alle Menschen und da heißt es, die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, wo? In unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes bereits ausgegossen. Die muss man jetzt nur noch freisetzen. Und Jesus sagt weiter, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht nur Tränen, sondern Wasser, lebendiges Wasser, Quellwasser. Und nächstes Mal mache ich weiter mit diesem Quellgrund. Also die, die mit dem Herrn wandeln und so weiter, die gehen durch Täler, durch dunkle Täler, durch Trübsalstäler und sie machen überall Quellgrund. Sie finden Wasser, Wasser des Lebens und sie können sogar ihre Umgebung erquicken. Ströme lebendigen Wassers werden von ihrem Leibe fließen, wenn sie an Jesus glauben, wie die Schrift sagt. Wie die Schrift sagt. Und versuch einmal, dich auszurichten nach dem, was die Bibel lehrt. Die Bibel ist ein Buch, geschrieben von Menschen, die Gott erlebt haben, die Gott erkannt haben, die in sich gekehrt sind, die rausgeführt worden sind, wie Abraham aus Ur in Chaldea, die rausgeführt worden sind aus dieser Gesellschaft und dem ganzen Rummel und dem ganzen Betrieb und dem ganzen Zirkus, dem ganzen Jahrmarkt, sind rausgeführt und plötzlich, er kann mit Gott reden. Gott offenbart sich ihm. Gott führt ihn. Und er macht trotzdem Fehler. Und Gott korrigiert die Fehler. Und ich finde es ganz toll. Weißt du, wir werden Fehler machen, wenn wir mit Gott leben. Und er korrigiert uns. Und er verdammt uns nicht, dass wir jetzt mal gerade heute Fehler gemacht haben. Er ist nicht ein Polizist, der uns gleich in den Knast bringt und abführt und Handschellen anlegt. Nein, er sagt, komm, ich lehre dich jetzt etwas. Ich zeige dir etwas. Mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Es ist wichtig, dass du anfängst, innen drin zu hören. Gott liebt mich. Und Gott liebt jeden Einzelnen. Und erlaub, dass Gott mit jedem Einzelnen seine Geschichte macht. Dass er jeden Einzelnen führt. Versuch nicht, den anderen so, ja, du musst genau so aussehen wie ich, die gleiche Uniform verpassen. Nein. Jeder ist und bleibt ein Original Gottes. Und wird von Gott selbst geführt. Und weißt du, das ist das Schöne dabei. Jeder ist anders. Die Schönheit im Volk Gottes. 12 Völker hat Israel gehabt. 12 Stämme. Und jeder Stamm hat eine ganz andere Funktion, eine ganz andere Aufgabe. Und wir sind nur gemeinsam zusammengeschlossen dann und ziehen in den Krieg, wenn wir gegen einen Feind gehen und wenn wir gegen den Teufel vorgehen, gegen die Sünde vorgehen. Aber sonst lebt jeder auf seine Art. Und erlaub Bruder und Schwester auf seine Art zu leben. Nimm ihn so, wie er ist. Das ist ganz arg wichtig, so zu nehmen, wie er ist. Komisch. Oder irgendwie ungewöhnlich. Nimm ihn einfach und sag, Gott hat dich so geschaffen. Nun bist schön. Bist okay. Und wenn er noch nicht so ist, dann bete, dass der Herr ihn verändern möge. Du siehst vielleicht ein paar Macken, so ein paar Unebenheiten an ihm, was nicht so ausgeglichen ist. Meine Bibel sagt, und der Herr wird ausgleichen, was krumm ist, gerade machen und die Täler ausfüllen und die Berge erniedrigen. Dann bete, sei du eine Stimme Gott gegenüber. Bete, oh lieber Gott, verändere. Aber weißt du, meistens verändert er dich, dass du stiller bist, dass du geduldiger bist, dass du gelassener bist. Er verändert dich. Denn du brauchst mehr Veränderung wie der andere. Das ist meistens so. Wir glauben, der muss sich verändern und der muss sich anpassen. Nein, wir sind in einer Welt, wo wir alle gefordert werden. Gott liebt alle Menschen. Er hat die Vielfalt gewollt. Er wollte die Germanen, er wollte die Ägypter, er wollte die Palästinenser, er wollte die Israeliten, er wollte die Völker haben. Und was wollen wir? Vermischung. Wir wollen alle gleich werden, so Gleichmacherei. Nein, werde ein Original und bleibe ein Original bei Gott. Und wisse eines, ich bin von Gott geliebt. Und mir ist egal, was die sagen, was sie denken, was der Teufel denkt, was ich fühle. Weißt du darfst auch nicht nach deinen Gefühlen gehen. Nein, wir sind erlöst durch die Gnade Gottes. Jesus ist gestorben. Wir müssen nur Christus annehmen. Und wenn der noch nicht so weit ist, hab Geduld. Du brauchst Geduld. Geduld für den, der noch nicht so weit ist. Ich ärgere mich manchmal über Christen. Weißt du, Gott möge mir vergeben, aber ich tue es trotzdem. Nein, ich ärgere mich über Christen, weißt du, die sagen, also guck mal, jetzt bist du schon 4 Jahre hier in der Gemeinde und hast noch nicht kapiert. Dann frage ich, Bruder, wie lange bist du schon in der Gemeinde? 40 Jahre. Und hast immer vielleicht noch das eine und das andere noch nicht kapiert. Was willst du von einem 4-jährigen Kind, wenn schon der 40-Jährige noch nicht kapiert hat? Weißt du bist schon so lange hier auf dieser Welt und hast vielleicht dies und jenes noch nicht kapiert und erwartest, dass der andere das sofort kapiert. Wie lange hast du das gebraucht? Und Gott hat mich einmal in einer ganz konkreten Sache korrigiert. Da hat er gesagt, Johannes, und wie lange hast du gebraucht, bis du das kapiert hast? Und ich sagte, Gott, vergib mir. Vergib mir. Weißt du, wir sind alle noch nicht so weit. Wir sind alle noch nicht am Ziel. Wir brauchen alle noch die Gnade Gottes. Wir brauchen alle noch die Liebe Gottes. Wir brauchen alle noch Geduld miteinander. Wir brauchen Geduld füreinander, weil wir alle noch nicht so weit sind. Wir sind Sünder und Gott liebt die Sünder. Er hasst nur die Sünde. Und damit bin ich fertig. Gott segne uns. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns lieb hast, dass du die ganze Welt lieb hast, dass du von Adam bis zum letzten Menschen hier auf diesem Planeten Erde geliebt hast. Herr, und wir wollen uns nicht so eine Nummer machen lassen, wie der Antichrist uns aus uns machen möchte. Nein, wir sind individuell, wir sind Persönlichkeiten, Salz der Erde und jeder Krümel ist bei dir wichtig, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen liebst, dass du jeden Einzelnen trägst und dass du die Sünde hast und den Sünder liebst. Halleluja. Jesus nimmt die Sünde an. Er nimmt nicht die Sünde an. Er nimmt die Sünde an und macht sie frei. Er löst sie vom Joch der Pharisäer. Er löst all die, die mühselig und beladen sind. Halleluja. Und alle dürfen zu ihm kommen und keiner wird ausgestoßen. Vater, ich danke dir für diese unendliche große Liebe, die du mit jedem Einzelnen von uns hast. Herr, und gib uns viel Kraft, dass wir auch die lieben, die noch uns unsympathisch sind, die uns noch Probleme machen, die wir nicht verstehen und die wir eigentlich nicht irgendwo einordnen können. Du wirst uns helfen, ein Herz für die Verlorenen zu haben, denn du suchst das Verlorene. Du bist gekommen, selig zu machen und zu suchen, was verloren ist, Herr Jesus. Und das tust du ganz besonders in der Weihnachtszeit jetzt auch hier unter uns, in unserem Lande, weil selbst wenn noch so viel Materialismus hier ist, wenn die Menschen nur nach Geld und Gut und Glück suchen und lass, dass sie dich finden, Herr Jesus, dass einfach irgendwo das Evangelium rüberkommt und dass du das Herz des einen und des anderen noch öffnest. Ich vertraue es dir, dass du es tust. So wie du bei uns es getan hast, so wirst du auch bei den anderen noch tun. In Jesu Namen. Amen.